Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Und jetzt sind wir in der Schweiz, in Zürich, mit dem Schriftsteller Perikles Moniyudis verbunden, wo er 1966 geboren wurde und aufgewachsen ist als Sohn griechischer Eltern. Über 20 Bücher hat er geschrieben, die meisten jeweils preisgekrönt. Vom Brückenschlag zwischen einer diskreten Poesie und einer guten Geschichte hat einmal ein Kritiker der Zeit treffend geschrieben. Und eine solch gute Geschichte, die lesen wir jetzt wieder im neuen Roman von Perikles Moniyudis, Der tiefblaue Traum. So heißt das Buch. Guten Morgen im Deutschlandfunk Kultur, Herr Moniyudis.
Guten Morgen, Herr Scholl.
Was ist ein ZX81, Herr Moniyudis?
Ein ZX81 ist ein kleines Computerchen, ein kleines Gerät, das man an den TV anschließen konnte, Anfang der 80er Jahre mit diesem ZX81 kam die digitale Welt in die gute Stube. Und heute, ein paar Jahrzehnte später, sind wir ja mitten in der digitalen Transformation, inzwischen bei der sogenannten künstlichen Intelligenz angelangt.
In diese frühe Computerzeit, da führen Sie uns mit einem jungen Mann als Helden, der die Nase im Wind hat, das enorme Potenzial der neuen Technik erkennt und einen Computerhandel aufzieht. Wer ist denn dieser Held und Erzähler auch?
Dieser Held ist eigentlich ein Student der Geschichte und ein Computertüftler, weil sein Vater Elektroingenieur ist und in der Schwerindustrie eigentlich tätig ist, in Fernost vor allem. Und immer wenn er nach Hause kommt von seinen weiten Reisen, basteln sie am Tisch an Schaltungen herum. Und das ist eigentlich so die Urszene des Romans, wie diese Initiierung eigentlich in diese Technologiewelt geschieht, eine Welt, in die man hineinkatapultiert wird, wie wir alle inzwischen als sogenannte Consumer und dann vielleicht auch gar nicht mehr richtig wieder hinausfinden.
Sein Vater bezeichnet den Sohn scherzhaft als somnambulen Strombastler. Und damit ist ein zweites prägendes Motiv im Roman angespielt, also so fest und umtriebig der Held als Geschäftsmann später im Leben steht, so intensiv träumt er. Also er fällt in regelrechte Absenzen von bisweilen erschreckenden Träumen. Gleich am Anfang wird man beim Lesen da mit hinuntergezogen förmlich. Man versteht erst gar nicht, was passiert. Weiß der junge Mann eigentlich, was da ihm geschieht?
Ja, wer weiß schon, was einem in Träumen widerfährt, beziehungsweise wie man wieder daraus herauskommt sozusagen. Diese Träume sind, ja, man weiß eigentlich gar nicht so recht, ist das Leben ein Traum oder der Traum das Leben nicht. Inzwischen sind wir in dieser digitalen Transformation ja so weit fortgeschritten, dass man eigentlich fast schon eben virtuell auch lebt. Und die Frage ist ja, wie dieser Traum dann letzten Endes auch für uns alle ausgehen wird.
Bleiben wir noch kurz beim realistischen Strang. Da entwickeln Sie nämlich so eine ja sehr präzise Business-Atmosphäre. Ja, der Held, der zieht ganz clever ein Unternehmen auf, expandiert schnell am Puls dieser beginnenden digitalen Revolution, macht ein Geschäft auf, wo man also die ersten Computer kaufen kann oder die ersten digitalen Gerätschaften. Mit China korrespondiert er und bekommt er die Geräte. Das beschreiben Sie ungeheuer detailreich mit der Technik auch, den Markennamen, all den Begriffen, so die ersten Modems, die ersten Mobiltelefone dann auch. Wie war das denn für Sie selbst, sich in diese ja sozusagen prähistorische Computerzeit hineinzuversetzen? Ich meine, als noch niemand dachte, dass so etwas wie ein Internet die Welt verändern könnte, so in den frühen 1990er Jahren, war das ja auch noch Zukunftsmusik.
Es war Zukunftsmusik und ich hatte einige Freunde, die tatsächlich so ein Business aufgezogen haben. Die haben aus Fernost diese Rechner bestellt, bezogen, geliefert bekommen und dann eben zuerst unter der Hand, dann in regelrechten Firmenkonstrukten diese Sachen, die Frauen den Mann gebracht. Und das hat mich immer interessiert. Eigentlich hat die ganze Industrie nicht so richtig darauf reagiert. Man hat gedacht, das ist ein Phänomen, das geht vorbei, wofür braucht man einen Computer, nicht wahr? Und die das halt dann gemacht haben, und ich habe das bei meinen Freunden hautnah miterlebt, die haben dann guten Schnitt gemacht. Aber eigentlich geht es mir bei dieser ganzen Technikgeschichte, die uns eben in einer Art virtuellen Welt heute eingeholt hat, ja auch um die verloren gegangene Haptik im Leben. Deswegen ist dieser Roman ein Unternehmerroman, aber er ist natürlich mindestens zu gleichen Teilen ein Liebesroman.
Das ist schön, dass Sie sagen, weil ich gerade drauf kommen wollte, nämlich, dass eine junge Frau, Aimé, ja, in die Handlung eintritt. Sie wird die Freundin, mhm, des Erzählers und auch Geschäftspartnerin, auch eine ganz resche, mhm, resche Lady, die sich gut auskennt. Mit ihr kommt aber nun die Kunst ins Spiel. Ne? Sie ist die Tochter eines bekannten Kunstmalers, der bald darauf stirbt, und beide werden zu Nachlassverwaltern. Ja, und ein Bild des Malers heißt Der tiefblaue Traum, so wie jetzt Ihr Roman. Was ist denn da drauf zu sehen?
Es ist eine blaue Fläche zu sehen. Ähnlich wie bei Rothko und anderen, eine Fläche. Und an dieser Fläche, es ist ein blaues Bild, das da hängt und das den Ich-Erzähler in seinen Bann zieht. Und er auch nicht genau weiß, weshalb. Mit dieser Liebesgeschichte, mit dieser Aimé, wird er mit einer anderen Welt konfrontiert, der Welt der Künste, in der eben nichts so einfach berechenbar ist. Und es eher um die Metaphern geht, um das Sublime, um die Symbolik, um die Darstellung auch und weniger um dieses technologisch-technisch Machbare. Er kommt dann, er oszilliert dann zwischen diesen beiden Punkten, könnte man sagen. Und Aimé unterstützt ihn dabei, so sehr sie sich zu Beginn auch in diese Technikwelt und in diese Businesswelt hinein begeben hat, so sehr ziehen sie sich dann gegenseitig wieder aus dieser Welt oder hinaus. Sie verkaufen die Ladenkette, die sie inzwischen haben. Und mit dem Tod des Kunstmalers, der eine bedeutende Sammlung auch hatte.
Sehen Sie, das hätte ich jetzt gar nicht verraten, dass Sie den Kunsthandel verkaufen. Ah, aber ja, Sie sind der Autor, Sie dürfen das. Ich hätte mich das jetzt nicht getraut. Auf jeden Fall verschränken sich, sagen wir mal, das PC, das Computerthema, die Entwicklung und die Kunst jetzt immer mehr im Roman. Ne? Mhm, ja. Und ich meine, wie verändert jetzt die Kunst? Sie haben jetzt selbst den Begriff der Haptik schon genannt, Herr Moniudis. Ich würde nochmal auch den Begriff der Farben ins Spiel bringen. Ne? Der Held unterteilt ja auch seine Träume in orangefarbene Träume und der tiefblaue Traum ist eben dieses Bild. Welche Rolle spielen also diese künstlerischen, künstlichen Motive?
Eine sehr große, wenngleich eben auch die ganze Technikgeschichte ja auch gestaltet ist. Das ist etwas, was wir gar nicht so richtig wahrnehmen. Aber eigentlich ist mir der Begriff eine Neuschöpfung, ein Neologismus. Die Sprache entwickelt sich auch entlang dieser technologischen Entwicklung weiter. Wir verwenden inzwischen in unserem aktiven Wortschatz Begriffe, die wir vor 20 Jahren nicht mal kannten oder die es auch gar nicht gab. Dasselbe mit der Gestaltung oder auch mit der Farblichkeit, mit der Stofflichkeit dieser ganzen Technologie, die eben auch jetzt mit dieser virtuellen Welt auch komplett auch selbst wieder verschwunden ist oder im Begriff ist zu verschwinden, weil es eben nicht mehr physisch greifbar ist, sondern wir tatsächlich in eine virtuelle Welt hineingehen.
Wie das Ganze jetzt im Roman ausgeht, kein Wort darüber, auch nicht von Ihnen, Herr Moniudis, das darf man wirklich nicht verraten. Ja. Aber umso mehr nochmal über die diskrete Poesie, wie man sie ihre Sprache genannt hat, die sich wirklich auch jetzt in der Sprache dieses Romans entfaltet. Es ist nämlich ein ganz eigener, merkwürdig altfränkischer Stil. Dieser Erzähler hat etwas ja fast betont Betuliches. Ne? Da entsteht fast so etwas wie ein Kunstmärchenton. Das war ja auch eine bewusste Entscheidung. Wieso haben Sie sozusagen diese Stillage gewählt?
Weil es eigentlich immer eine Option war in meinem Schreiben und es keine Option umgekehrt war, konstruktivistisch nach jedem Wort einen Punkt zu setzen, wie ich das auch erlebt habe in meinen 12 Jahren, in denen ich in Berlin gelebt habe. In 95 bis 07 war ich in Berlin und habe natürlich alle möglichen Wellen, sprachliche Moden, Entwicklungen gesehen, rezipiert, wahrgenommen und mich auch eigentlich dagegen entschieden, gegen diese ganze Nachtliteratur sozusagen.
Ich musste unwillkürlich so an die großen alten Schweizer denken, also an Gottfried Keller, Jeremias Gotthelf, tiefes 19. Jahrhundert. Und habe dann auch, da lachen Sie, das waren großartige Stilisten und gleichzeitig auch magische Realisten. Ja. Als ich dann Ihre Website aufschlug, dachte ich, na Mensch, guck mal an. Da liest man nämlich als erstes, wenn man also Ihre Seite aufschlägt, den Satz, ich habe nicht die Absicht, die Wirklichkeit abzubilden, besonders nicht meine eigene. Trifft das auch für diesen Roman zu?
Ich denke schon. Ich bin jemand, der genau recherchiert, aber dann eben auch genauso sehr das Ganze poetisch umzumünzen versucht. Die bare Realität interessiert mich nur als Metapher, letztendlich um sie zu durchdringen, nicht wahr? Nicht um sie einfach abzubilden. Das gilt im Grunde auch für alle identifikatorischen Momente. Ich habe einen griechischen Namen. Ich wurde sehr früh konfrontiert mit der Tatsache, dass der Name oft auch Aufhänger war für alles Mögliche und Schubladisierungen, Kategorisierungen, die man dann halt wohlfeil auch über sich ergehen lassen musste oder eben auch gegebenenfalls dann von sich weisen musste. Aber eben eine Schriftstellerexistenz auf meinem nicht vorhandenen Griechischsein aufzubauen, wäre mir dann doch zu einfach gewesen.
Ihr Roman ist natürlich schon eine Reflexion auch über unsere aktuelle Wirklichkeit. Alles, was der Held nur ahnt, ist ja eingetroffen. Also in der vollendeten Digitalisierung, die jetzt mit der künstlichen Intelligenz noch einmal eine neue Dimension bekommt. Sie haben es ja auch schon angesprochen, was Sie interessiert, diese Stofflichkeit. Auch ja, kann man sagen, die Einmaligkeit des Kunstwerks, ne, die sich immer behaupten sollte gegen die Reproduktion, die jetzt natürlich in der virtuellen Welt unendlich weit größer ist. Ich habe mir so gedacht, ist das so der tiefblaue Traum des Perikles Moniudis, dieses ja, Einmalige, dieses Stoffliche, dieses, das man anfassen kann, doch zu bewahren?
Ja, also nichts gegen das Bewahren, aber es geht natürlich auch immer darum, weiterzugehen. Und dieser Roman spielt ja eigentlich von 1982 bis ungefähr 2010, also in diesen Jahren, wie ich es empfinde, einer beschleunigten, einer fast schon exponentiellen Entwicklung hin zu unserer virtuellen Welt, wie wir sie heute kennen, in denen auch die Künste virtuell werden, beziehungsweise auch der Künstler, die Künstlerin letzten Endes mit KI sich auseinandersetzen muss. Ja, die Haptik ist etwas, was sehr wichtig ist, die Stofflichkeit, die verloren gegangen ist in diesen doch sehr beschleunigten Jahrzehnten, letzten 3-4 Jahrzehnten. Ja.
Der tiefblaue Traum, der neue Roman von Perikles Moniudis, jetzt im Aachener Rembourg Verlag erschienen mit 312 Seiten für 34 Euro. Dankeschön, Herr Moniudis, für dieses Gespräch im Deutschlandfunk Kultur.
Danke Ihnen, Herr Scholl.
Alles Gute.